Doublette 76 steht für Fairplay und Teamsport im Tennis. Wir freuen uns über jeden Tipp von euch, Bezug nehmt auf Ellenbogenschmerzen, das beste Griffband, die geilste Socke oder das funktionalste Tennisbag. Denn wir wollen Produkte mit Doublette 76 bedruckt herstellen. Wir freuen uns ebenso über jeden neuen Hörer, selbst diejenigen, die im November 2024 immer noch neu vorne einsteigen mit der ersten Folge von Chris Hünicke. Insgesamt haben mittlerweile mehr als 75.000 Menschen die Folgen gehört. Vielen Dank dafür, empfehlt uns gerne weiter und folgt uns bei Instagram oder LinkedIn. Euer Tom. You cannot be serious! Mein heutiger Gast ist Lars Zimmermann, Ex-Profi ATP 578, Inhaber der Agentur Inside Out, Organisator des Events UTS in Frankfurt gewesen, Veranstalter der Koblenz Open, Bonn Open, ehrenamtlicher Vorstand im TV Niederrhein und teilweise sogar Coach auf der Tour, jetzt gerade mit Henry Squire in Helsinki gewesen, Jahrgang 79, also wir sind eine Generation. Herzlich willkommen, lieber Lars Zimmermann, Stammhörer kennen dich durch die Folge, die wir mit Jan-Lennart Struff aufnehmen durften im Kontext UTS. Herzlich willkommen.
Hallo, hi Tom, freue mich nochmal zu Gast sein zu dürfen. Es war perfekte Einleitung, Baujahr 78.
Baujahr 78.
Sehe nur so jung aus.
Baujahr 78, also Tommy Haas Jahrgang.
Absolut, leider richtig.
Wahrscheinlich auch ein paar Mal auf dem Court gesehen. Oder auch den ersten Gast unseres Podcasts, Chris Hünicke, 78er Jahrgang. Habt ihr euch auch mal duelliert?
Nein, ich muss gestehen, die beiden Jungs waren gerade so U12, U14, Nummer 1, 2, 3 immer. Beim Tommy ist das natürlich immer geblieben. Meine Zeit kam ein bisschen später, so mit 15, 16 habe ich dann den Anschluss nach oben gefunden. Nee, ich habe weder gegen Tommy jemals gespielt, noch gegen den Christopher Hünicke.
Lars, wir haben im Vorgespräch einen bunten Blumenstrauß an ganz, ganz vielen Themen zusammengestellt. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Du hast einen tiefen Einblick aus verschiedenen Perspektiven. Ich habe eben den Lebenslauf ja kurz wiedergegeben. Fangen wir erstmal vorne an. Wie bist du zum Tennis gekommen? Bevor wir dann auch gleich noch darüber sprechen, wie war es mit Henry Squire in Helsinki?
Ich glaube tatsächlich, mein Leben sich in eine andere Bahn entwickelt hätte. Hätte ich 1985, ich glaube der 10.7. war es, nicht Boris Becker geguckt. Und es war tatsächlich so, dass ich aus einer Motorsportfamilie komme. Und mein Vater war Rennfahrer und ich hatte sehr jung, mit 3 Jahren schon Go-Kart vor der Tür und dann auch wenig später so ein Cross-Motorrad. Ja, hätte deswegen sicherlich, wenn es nach meinem Vater in dem Moment gegangen wäre, eine Motorsportkarriere eingeschlagen. Hab dann aber Boris gesehen, wie er Wimbledon gewonnen hat. Und da hat sich im Prinzip dann mein ganzes Leben verändert und danach gerichtet.
Da bist du nicht alleine in Deutschland, glaube ich. Ja. Weißt du noch, wo du genau das Spiel geschaut hast?
Du bist der Erste, der mich das fragt. Ja, das war beim besten Freund meines Vaters zu Hause. Wir saßen alle vorm Fernseher, hab mit den Kindern gespielt, vom Pitt heißt er. Und ja, dann haben wir irgendwann Wimbledon geguckt. Und da habe ich dann gesehen, wie er gewonnen hat. Und für mich entschieden, den Sport will ich jetzt auch mal versuchen.
Dann begebe ich mich mal mit dir gemeinsam aufs Glatteis und stelle mir selber laut die Frage, wer hat das Spiel eigentlich kommentiert? War es Volker Kottkamp auf der ARD, Eberhard Figemeier auf ZDF, wissen wir beide nicht, oder? War es Heribert Fassbender in der ARD?
Ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt
das ist was für die Shownotes.
Wahrscheinlich Antwort A sagen.
Aris Donzelli vom ZDF war noch zu jung.
Der war noch
ich habe mal Martin Wolf bei den French Open kennengelernt, 1999. Auch eine sehr hohe Tennisaffinität. Aber 85...
meine Zeit ist ja.
Wer hat das Endspiel kommentiert?
Uli Potowski, RTL. Das erzähle ich meinen Kindern gerne, wenn ich erzähle, wie viel Tennis es früher im linearen, freien Fernsehen gab. Und da sind immer die Tage mit Uli Potowski, Wimbledon von 12 Uhr mittags bis spät in den Abend, ohne Werbeunterbrechung, ohne alles, frei raus, sensationell. Das war schon großartig.
Absolut. Vor allen Dingen war das echt ein Paradigmenwechsel. So viel Zeit muss sein. Da steigen wir mal ganz kurz in die Historie ein. Ich möchte sagen, dass Hans-Jürgen Pohmann und Konsorten relativ konservativ und steif berichtet haben über Tennis. Also auch dieses Wimbledon-Finale 85, wenn man sich da den Kommentar anhören würde heute, würde man denken, ne, der feine Herr spricht über den weißen Sport. Und Uli Potowski hat da durch RTL dann eine Lockerheit reingebracht. Ich glaube, die haben ja die Rechte für Wimbledon dann bekommen. Ich erinnere, Australian Open auch geguckt zu haben auf RTL. Sonst weiß ich das gar nicht. Sat.1 hat dann auch ganz, ganz viel gemacht.
Ja, genau.
Heute würde man die Tausender-Turniere das nennen, ne?
Genau, genau. Und diesen, wie hieß das noch, wo die besten Grand Slam Cup.
So Grand Slam Cup. Compact Grand Slam Cup in München.
Compact Grand Slam Cup mit damals, glaube ich, 2 Millionen.
Ja,
D-Mark, Euro waren es ja noch nicht, sondern nee. Oder Dollar, die ein gewisser David Wheaton damals gewonnen hat, gegen den ich dann irgendwann mal nicht gespielt, aber auf dem Future trainiert habe. Lange nach seiner Karriere tauchte der wieder auf und ich dachte mir, Mensch, da muss man diesen Sport aber auch lieben, wenn man so erfolgreich war. Er war ja Top-10-Spieler und dann plötzlich im hohen Alter nochmal Future spielt.
David Stark. Wheaton. Und damit merkt man, daran merkt man, dass du spielen kannst oder spielen konntest. Lass uns dann mal bitte darüber sprechen, wie wird man die 578 der Welt? Ich habe immer Angst, ich habe schon mehrere Male die falsche Zahl genannt. Meine Quelle ist natürlich die ATP-Seite. Und ich sage dann 578 und viele sagen dann, nee, ich war doch Nummer 212. Ist 578 dein Highest Ranking gewesen?
Total richtig.
Sehr gut.
Zumindest das, was ich auch weiß. Ich habe nicht jede Woche drauf geschaut, aber das ist mir auch als Highest Ranking im Kopf hängen geblieben.
Also, okay. Das stimmt. Und wann hast du es auf die Tour geschafft und wie viele Jahre hast du es gemacht?
Nach der Schule bin ich auf die Tour gegangen, war damals selber sehr, sehr überzeugt davon, habe meine Eltern ein Stück weit dann auch überreden müssen und hatte... Ja, in dem Jahr zuvor sehr erfolgreich gespielt, auf nationaler Ebene, habe mich da, ich glaube damals in die Top 5 meines Jahrgangs gespielt und in die Top 100 in Deutschland und habe dann entschieden, ich möchte versuchen, mein Geld mit Tennis zu verdienen und habe meine Eltern gebeten, mich am Anfang finanziell zu unterstützen. Das ist ja gerade auch zu der Zeit, ich habe damals 1997, 1998 gespielt, da war das Preisgeld natürlich auch noch deutlich geringer, als es heute ist und habe dann über ganz normal über Satellite-Turniere damals mir meinen Weg in die Weltrangliste erspielt.
Wie viele Jahre hast du dann gespielt?
Ich würde sagen, richtig gespielt habe ich 3 Jahre. Ein Dreivierteljahr war ich raus und verletzt, dann habe ich es nochmal ein bisschen versucht. Also das zog sich über 4-5 Jahre hin. Richtig gespielt habe ich so 2,5 bis 3 Jahre. Jetzt heute im Nachhinein muss ich sagen, richtig gespielt habe ich nie, sondern ich habe es probiert, aber natürlich auf der Ebene ganz oben, da hat mir dann auch so ein bisschen das Know-how gefehlt. Ich war immer relativ viel alleine unterwegs, konnte mir das auch nicht erlauben, finanziell da einen Trainer mitzunehmen oder ähnliches. Und habe dann auch nicht die Intensität gehabt auf dem Trainingscourt bei den Turnieren, die es bedarf, dann wirklich nochmal ganz nach oben zu kommen. Ich glaube, es wäre ein bisschen mehr möglich gewesen, hatte da auch dann in der Zeit noch gar nicht den Kopf dafür, was eigentlich alles erforderlich ist, um da noch weiter nach vorne zu kommen.
Okay. Wie viel Kohle hast du denn draufgezahlt pro Jahr? Ich habe mit anderen Leuten ja schon hier in diesem Podcast, ich habe ja knapp 100 Folgen aufgenommen, dieses Thema hier und da angesprochen. Also man munkelt, ein Profijahr würde, je nachdem wie viel man reist und wohin man reist und mit wem man reist, vollkommen klar. Aber 60.000 Dollar oder 60.000 Euro im Jahr muss man schon investieren pro Jahr. Im Jahr 2024 Profi zu sein. Wir beide wissen, the sky is the limit. Natürlich kann ich mit Physio und Hitting-Partner und Coach reisen und dann zahle ich das Doppelte oder noch mehr. Aber eigentlich so das Minimum ist 40, 50, 60.000 im Jahr.
Ja. Ja, also ich habe immer so zwischen 50 und 70.000 Kosten gehabt, alleine schon, weil ich tatsächlich es immer sehr gemocht habe, auch zu verreisen, in andere Länder zu kommen, also ein bisschen Kultur auch mitzunehmen und wenig hier vor der Haustür gespielt habe. Also für mich war dann wirklich auch die Fokussierung bei anderen Events, habe viel auch in Amerika gespielt, in Zentralamerika. Ja, und deswegen 50.000 bis 70.000 Mark damals waren die Kosten. Und da kommst du natürlich als Nummer 500 der Welt oder am Anfang als Nummer 700, 800 der Welt bei weitem nicht hin mit deinen Preisgeldern.
Hast du Einnahmen gehabt durch Bundesliga- oder Regionalligaspiele?
Ja, ab dem dritten Jahr war es dann so, ich hatte ein sehr, sehr gutes Jahr mal in der Tennis-Bundesliga, wo ich eine positive Bilanz damals gespielt habe. Und da ging das dann vorwärts und da konnte ich mir dann doch 70-80% des Jahres durch meine Einnahmen in der Bundesliga finanzieren. Auf der anderen Seite hast du ja da auch immer 6 Wochen in der eigentlich spannendsten Phase, wo du Punkte sammeln kannst, aussetzen müssen in der Weltrangliste. Also das war immer so ein bisschen, hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich wahrscheinlich nicht immer komplett gespielt, die Liga. Wie gesagt, damals durch vernünftige Leistungen in der Bundesliga konnte ich da ganz gut Geld verdienen.
Für den Rochus Club Düsseldorf oder für welchen Verein?
Nein, witzigerweise nicht. Ich habe wirklich, keinen Scherz, 200 Meter Luftlinie vom Rochus Club entfernt gewohnt und ich habe dreimal, glaube ich, im Rochus Club gegen den Rochus Club gespielt, habe auch jedes Mal gewonnen. Ganz stolz darf ich erzählen, mein größter Sieg war sicherlich in der Bundesliga gegen den French Open-Finalisten Alberto Berasategui.
Hui.
Das war im Rochus Club als letztes Einzel, sprich, da waren dann auch ein paar tausend Zuschauer, die das Match gesehen haben. Das war wirklich mein größter Moment in meiner Karriere, weil auch meine Familie da war, Freunde da waren, es bei mir vor der Haustür war, auch wenn, wie gesagt, es nicht für, sondern gegen den Rochus Club in dem Moment war.
Und du hast gespielt für?
Krefeld, Blau-Weiß Krefeld, dann für KTC Mülheim und auch noch 2 Jahre für Blau-Weiß Dienstlaken.
Okay, ich kenne einen sehr guten Hockeyspieler, der aus Mülheim kommt, der meinte, das sei das San Francisco des Ruhrpotts. Kannst du das bestätigen?
Absolut, ich habe da auch trainiert damals. Wir hatten damals wirklich eine tolle Trainingsgruppe da. Da angeführt wurde die von Sargis Sargsyan. Ich weiß nicht, ob dir der noch was sagt.
Oha.
Eine der engsten Freunde von Andre Agassi und ehemalige Nummer 30, 35, 40 ungefähr in der Welt. Mhm. Der hat Bundesliga gespielt für uns in Mülheim. Ich habe mich mit privat auch sehr, sehr gut mit ihm verstanden. Wir haben viel gemacht. Und es war damals natürlich für mich super, mit ihm dann auch sehr, sehr viel trainieren zu können.
Ich höre raus, du hast auch gerne im Team Tennis gespielt und hast die Zeit genossen.
Ich habe definitiv wesentlich erfolgreicher im Team gespielt. Ich rede mir immer ein, dass das auch damit zu tun hatte, dass ich wirklich dann auch mal ein profiähnliches Umfeld für einige Wochen hatte. Training mit Trainern, Top-Leuten, die um mich rum waren und 6 Wochen wirklich der Fokus so auf Tennis, wie es sein muss. Und die Zeiten habe ich immer sehr, sehr gut gespielt und auch sehr, sehr genossen. Also mochte ich immer sehr gern.
Immerhin, man höre und staune, Alberto Berasategui auf Asche besiegt, der im French Open-Finale war. Das ist eine Wissenslücke meinerseits. Und das ist meiner Meinung nach auch eine mindestens 500.000-Euro-Frage bei Günther Jauch.
Mindestens.
Gegen wen, in welchem Jahr Berasategui das Finale verloren hat?
Boah.
Ich könnte es den gegen Guga Kürten oder was? Oder?
Ja, das Guga könnte es gewesen sein. Ich würde sagen, es müsste so 96, 95, 97, irgendwie so um den
Dreh. Das muss sich jetzt mal jeder selber ergoogeln, Lars, ja. Ne? Oder?
Ja.
Das also, ist doch. Also wer
war
das
nicht
wissen will,
das Jahr, in dem ich ihn besiegt habe, so viel sei vorweggenommen.
Aber Hut ab. Und dann hast du da vor ein paar tausend Leuten die Arme hochgerissen und habt ihr das Punktspiel gewonnen. Damals.
Tatsächlich haben wir es 5-4 verloren. Aber ich habe den Punkt zum 3-3 gemacht, was an sich ehrlich gesagt schon ein Riesenerfolg war, weil ich erinnere mich, dass unsere Nummer 1 damals Katze Brasch, ich habe für Mülheim gespielt, schlechter positioniert war in der Weltrangliste als die Nummer 6 vom Rochus Club. Also insofern waren wir krasser Außenseiter und haben durch 2 oder 3 wirklich extrem überraschende Siege überhaupt es zum 3-3 geschafft und ja, dann uns leider nicht belohnt, weil 5-4 hilft ja am Ende dann auch nicht.
Aber super, ne, wenn es 4-4 steht, das letzte Doppel läuft, da gibt es Gänsehautmomente. Ich glaube auch in der Bezirksliga, deutschlandweit.
Überall und umso schöner in so einem Rochus Club, wo ja wirklich dann auch reichlich Zuschauer sind. Das Bundesliga war damals schon auch etwas, was mir immer gemundet hat und wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Schon als Ballkind, ich bin bei Blau-Weiß Neuss groß geworden, die damals ja Serienmeister waren, und habe da meine ersten Erinnerungen als Ballkind. Ich habe auf dem Platz gestanden. Ja, ein, zwei Wochen, nachdem Michael Stich Wimbledon gewonnen hat, hat er tatsächlich Tennis-Bundesliga in Neuss gespielt gegen Erik Jehlen damals. Ich war als Balljunge dabei und ich habe so viele tolle Erinnerungen an die Tennis-Bundesliga und bin fast traurig, wenn ich heutzutage hin und wieder mir ein Bundesligaspiel angucke und sehe, da sind nur ein paar hundert Leutchen. Das ist wirklich, wirklich schade.
Das Stichwort, das greifen wir später vielleicht nochmal auf. Lass uns mal gerne dieses Thema Finanzen kurz abrunden als Profi auf der Tour. Also, wir haben alle verstanden, Einnahmen durch Preisgeld, ein paar tausend Dollar, mehr kann das ja nicht sein, ja. 10.000, 20.000 im Jahr, wenn man eben Nummer 5, 6, 7, 8, 900 der Welt ist. Dann Einnahmen durch Bundesliga oder Regionalliga, durch einen Verein, der dann so einen Teil der Kosten deckt. Also man weiß, man ist in den roten Zahlen. Je länger man spielt, desto mehr kostet es, vollkommen logisch. Hattest du Sponsoren? Hast du Seiten, Schläger, Klamotten umsonst bekommen? Ich bin aus dem Staunen nicht herausgekommen, als ich erfahren habe, dass relativ viele Profis ihre Bespannungen bezahlen müssen auf der Tour. Wie war das bei dir?
Ich habe tatsächlich Sponsoren gehabt, was Klamotten angeht, was Schläger angeht, was Seiten angeht. Wenn du mal unterwegs bist oder was auch immer und du brauchst mal schnell was, und das war bei mir öfters ja auch der Fall, ich habe öfters auch 2-3 Monatstrips gemacht, dann kaufst du dir die Sachen oder du brauchst mal noch irgendwas, da wird nicht wie heute mal schnell was nachgeschickt oder was auch immer, sondern da musst du schon drauf achten. Und natürlich hast du Schläger auch nur in einer gewissen Anzahl bekommen, Seiten nur in einer gewissen Anzahl, das hat auch nicht immer gereicht. Aber grundsätzlich war ich da ganz gut aufgestellt und ausgestattet.
Okay, wunderbar. Aber dann haben wir das Thema, glaube ich, einigermaßen abgerundet. Und letzte Woche warst du mit Henry Squire in Helsinki. Da habe ich ja die Hörer eben schon neugierig gemacht. Wie kommt man denn dazu, so vielen Tätigkeiten als Manager, als Agenturinhaber, auch noch mit aktuellen Profis auf die Tour zu gehen? Vielleicht auch kurz zur Einleitung für die, die ihn nicht kennen. Ich kenne Henry Squire natürlich. Wo steht der? Wie alt ist der? Und warum reist du mit dem nach Finnland?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen.
Gerne.
Erstmal Fakten zu Henry. Henry ist aktuell die Nummer 7 in Deutschland, steht auf Position 180 ungefähr gerade in der Weltrangliste und ist Baujahr 2000, sprich 24 Jahre alt. War in der Jugend immer sehr, sehr erfolgreich schon und hat dann in Amerika studiert, Wake Forest. Und ist zurückgekommen, auf die Tour gegangen und war relativ schnell dann auch im Challenger-Bereich, also sprich erste 500 in der Welt, und hat sich jetzt wirklich sukzessive Jahr für Jahr nach oben gespielt, steht jetzt 180, und ich bin gespannt, was das nächste Jahr uns erwartet. Ich glaube, dass Henry absolut in der Lage ist, mindestens die Top 100 nächstes Jahr zu erreichen. Da gehört natürlich viel dazu, ein bisschen Auslosungsglück an der einen oder anderen Stelle, verletzungsfrei bleiben, aber er arbeitet jetzt auf so einem professionellen Niveau in allen Bereichen, dass ich wirklich davon überzeugt bin, dass er da den letzten Schritt auch noch schaffen kann. Warum? Coach ist tatsächlich überhaupt nicht mein Tagesgeschäft. Ich habe auch kein Trainerschein oder Ähnliches gemacht. Jetzt ist es natürlich so, dass ich durch mein eigenes Spielen und auch in den Jahren danach, wo ich auch noch in der Herren 30 Bundesliga lange gespielt habe, ich habe so viel Erfahrung und bin so fanat in diesen Sport, dass ich durchaus glaube, und das ist ja auch in meinem Managerjob total wichtig, erzähle ich vielleicht gleich nochmal ein bisschen was zu, da auch Talente rauszufiltern, sowohl spielerisch, aber fast wesentlicher, auch mental. Es gab eine Situation letztes Jahr bei den Koblenz Open tatsächlich. Da hatte sich Henry, wir sind beide Düsseldorfer, deswegen kennen wir uns sehr, sehr lange und sehr, sehr gut, kam zu mir ins Büro und wir begrüßten uns und er erzählte mir, dass er gerade mit Carsten Ariens nicht mehr zusammenarbeitet. Die beiden hatten zusammen mit dem Jan-Lennard Struff ein Team gebildet und er hatte sich gerade getrennt. Und er ist im Prinzip einfach nur zu mir hingekommen und hat gefragt, ob ich irgendeine Idee hatte, wer der richtige Trainer jetzt für ihn sein könnte. Da haben wir ein bisschen gequatscht. Es wurde sehr, sehr lange, sehr, sehr intensiv, sehr, sehr emotional auch. Und ja, dann sind auch einige Wochen dahin gegangen. Beim Henry lief es in der Zeit nicht so gut. Und irgendwann, weil ich auch seinen Papa ganz gut kenne, gab es mal die Situation, die Frage, Mensch, kannst du dich mal mit und mal gucken, wie das funktioniert mit der Betreuung. Und ich habe damals gesagt, eigentlich nicht mein Kerngebiet, aber komm, wir machen das mal. Ich schätze den Henry sehr. Ich glaube auch, dass er mir gegenüber da den Respekt entgegenbringt, den ich dann auch erwarte. Dann sind wir damals nach Tschechien gefahren, wirklich, wie sich das gehört, mit dem Auto und haben dort 25.000 Future gespielt. Und ja, nach den 2 Wochen hat er, ich weiß es gar nicht mehr, knapp 40 Punkte mehr gehabt und hatte 9 von 10 Matchen gewonnen, also ein Finale und ein Turniersieg ist dabei rausgesprungen. Und wir merkten, dass das bei uns einfach gut funktioniert hat und vielleicht in dem Moment auch einfach genau das Richtige für ihn war. Wir haben dann das Jahr, da habe ich mir jede Woche, die es irgendwie ging, freigenommen. Wir haben so 10, 12 Wochen 2023 zusammen gemacht. Uns war aber auch relativ schnell klar, dass das nicht Hand und Fuß hat. Der Henry, oder auf dem Level brauchst du einen Tag-für-Tag-Trainer, also einen, der auch tagsüber mit dir arbeitet und so weiter. Und da war ich dann schon sehr froh, als er dann auch mit dem Jeremy Jahn, der ihn jetzt hauptsächlich begleitet, da jemanden gefunden hatte.
Jeremy Jahn, ist es ein Deutscher?
Ja, auch ehemaliger Spieler, auch Top 200, glaube ich, gewesen. Hat okay. Letztes Jahr dann aufgehört. Hätte wahrscheinlich noch dieses Jahr gespielt, wenn Henry ihn nicht gefragt hätte. Mhm. Und ist so in seinen Anfang mit 30ern. Und die beiden arbeiten jetzt zusammen. Und ich bin dann immer mal wieder, springe ich ein, wenn der Papa vom Henry, auch ein sehr, sehr guter, sehr erfolgreicher Tennistrainer, David Squire, nicht kann. Bin aber, gehört zum Team erweitert sowieso dazu. Also wir haben sowieso Kontakt. Ich tausche mich aus, gehöre da zum erweiterten Team. Ja, wenn sich sowas mal anbietet, wie jetzt in Helsinki oder in Heilbronn, war ich dieses Jahr auch nochmal mit ihm, ich sag mal 2, 3 Wochen im Jahr. Reisen wir dann gerne auch zusammen. Das ist für uns auch immer gut, weil wir, wie gesagt, mehr als nur Coach und Spieler sind. Das ist dann schon auch eine Art Freundschaft, die uns da verbindet. Und ja, klappt immer gut. Auch letzte Woche Helsinki war super. Ade hat im deutsch-deutschen Duell im Viertelfinale leider knapp verloren gegen den Max Rehberg. Mhm. Hätte ich ihm gegönnt. Der Max hat es sich auch verdient, ohne Wenn und Aber. Halbfinale hat Nishikori gewartet. Das hätte ich sehr, sehr gerne gesehen. Das Match Henry sicherlich auch. Ich glaube, Max ist nicht sauer, wenn ich sage, Henry war ein Ticken besser in dem Match, aber am Ende des Tages hat Max die entscheidenden Punkte gemacht. Deswegen war es ein 6-7, 6-7. Trotz 7 Punkte mehr, was tatsächlich relativ viel ist bei so einem Ergebnis. Und ja, deswegen hat die Niederlage sicherlich ein bisschen wehgetan, hat aber auf dem Weg ins Viertelfinale mit Berankis und Pellegrini 2 Topspieler auch geschlagen. Also insofern war das wieder mal eine recht erfolgreiche Woche.
Mhm. Und du bist dann wirklich derjenige, der ihn vorbereitet auf das Match und auch eine Nachbesprechung macht und sagt, also, wir gehen jetzt nochmal jetzt das Match durch, das ist mir aufgefallen. Oder bist du eher dann so Kumpel, der für gute Laune sorgt und die Trainingsplätze bucht? Wie darf ich mir deinen Alltag da vorstellen? Das ist ja jetzt auch kein 24-7-Job, der ist ja auch alt genug dann und weiß auch, wie es läuft, oder?
Generell gibt es ja unterschiedliche Spiele auch. Also es ist schon so, dass wir auch über den nächsten Gegner sprechen oder auch über Partien sprechen. Das ist eigentlich immer der gleiche Ablauf dann auch, dass er sofort nach dem Match eigentlich, Henry kann wahnsinnig schnell reflektieren. Deswegen ist eigentlich immer, sitzt meistens auf dem Fahrrad und dann besprechen wir nochmal die Partie, was da gerade passiert ist, was ich mitgenommen habe. Bestimmte Situationen, die man sich real life auch nochmal gerne anguckt. Wir gucken uns dann auch die Statistiken nochmal an. Bei der Vorbereitung auf den Spieler ist es so, dass da auch der Jeremy durchaus seinen Input mit reingibt, ich meinen mit reingebe und es aber auch so ist, das muss man auch ehrlich sagen, die Jungs, also 8 von 10 Fällen würde ich sagen, kennen die Jungs sich auch sehr, sehr gut, weil du Woche für Woche natürlich unterwegs bist. Jetzt gegen Max Rehberg, die beiden kennen sich sehr, sehr gut. Sprichst du eigentlich jetzt nicht keine komplette Strategie durch, sondern sprichst eher über Nuancen im Match, auch das Momentum gerade, der Max hatte 4 Matches gewonnen, hatte Matera die Runde davor geschlagen. Das sind dann so Kleinigkeiten, die man dann vielleicht noch sieht in dem Match auch, die ich aufgegriffen habe, über die man dann spricht. Ansonsten auch mit auf dem Court, definitiv. Da ist mein Tennis-Fachverständnis, glaube ich, gut genug für, dass ich ihm da helfen kann und auch viele Dinge sehe. Es kommt ja noch hinzu, ich kenne den Henry sehr, sehr gut jetzt und deswegen kann ich da auch auf der mentalen Ebene ihm natürlich, ich sehe, wenn ein bisschen Intensität fehlt im Training, wenn man sich so gut kennt, dann kann man da einfach auch besser drauf eingehen. Also insofern würde ich sagen, ist das in der Woche schon auch ein richtiger Trainerjob, wenn auch es generell mit dem Henry so ist, dass Henry ein wahnsinnig gutes Tennisfachverständnis selber hat und auch selber sehr viel analysiert und reflektiert und auch vorausschauend sich die Gegner anguckt.
Langt es denn noch als Hitting-Partner Lars Zimmermann für Henry Squire oder sagt er?
Ja, das tut es, wenn ich mich nicht bewegen muss.
Aus dem Stand Vorhand Cross.
Vorhand Cross, Rückhand Cross, das geht, das Tempo funktioniert. Wenn es dann Richtung Punkte geht, dann suchen wir völlig zu Recht einen Hitting-Partner.
Okay, aber das ist natürlich auch Gold wert, ne? Wenn man mal jemanden hat, mit dem man sich zumindest vernünftig einschlagen kann.
Ja, im Notfall ja. Machen wir tatsächlich trotzdem selten, weil ich finde, es ist auch da wichtig, dass ich da hinten an seiner Seite bin, man okay. über ein, zwei Kleinigkeiten auch wieder sprechen kann. Also das ist wirklich so ein Worst-Case-Szenario.
Verstehe. Machen wir einen Deckel drauf auf das Thema Henry Squire. Ganz spannend. Kleiner Kommentar von meiner Seite. Sicherlich ist es nicht irrelevant, solche Spieler, die du eben genannt hast, also Maxi Matera, dann der Max Rehberg und Henry Squire, dass die mit Wildcards ausgestattet werden bei den Turnieren in München, Hamburg und Co. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas eben auch dann den entscheidenden Karrierebooster bringt, so wie vielleicht bei dem ein oder anderen italienischen Profi, der in der Heimat dann da fast das ganze Jahr durchgehend Turniere spielen kann, ohne hohe Reisekosten zu haben. Oder vielleicht knüpfen wir da direkt an, bei diesem Thema auch dann die Brücke zu bauen. Was wünschen wir uns für Tennis Deutschland? Du hast ja da eben sehr viele Perspektiven eingenommen. Also mir fällt fast gar keine ein, die du nicht hast. Als Ex-Profi, Coach und Veranstalter von großen und kleinen Turnieren und neuartigen Turnieren wie UTS. Wie blickst du da auf Tennis Deutschland, auf vielleicht das Stichwort aufgreifen? Kannst du ja gerne Wildcard für deutsche Spieler.
Brutal wichtig. Und gerade jetzt, wenn ich das vergleiche mit meiner Zeit, wo wir... Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich würde sagen, wir hatten ungefähr 15 Challenger und bis zu 30 Future pro Jahr. Das sind 45 Turniere auf Profiniveau, die man spielen konnte, wo man hin und wieder dann auch von Wildcards profitiert hat. Das hat sich natürlich brutal geändert. Wir haben jetzt noch eine Handvoll Challenger. Wir haben 10, 12 Future bei uns im eigenen Land. Also das ist schon, hat sich radikal verändert, wenn man sich dann die Quantität in der Weltrangliste an Spielern mal anschaut. Spiegelt sich das auch 1:1 so wieder da. Zu meiner Zeit, das habe ich dann schon immer mir auch angeschaut, du konntest immer so eine Null wegnehmen und wusstest ungefähr, wo du Weltrangliste auch in Deutschland dann warst in der Weltrangliste. Also sprich, wenn du Nummer 500 warst, warst du in der Weltrangliste ungefähr der 50. aus Deutschland. Mhm. Wir haben heute noch 20 vielleicht in den Top 500. Wir haben 7 oder 8 in den Top 200, wobei Henry ist der Letzte, also sind 7. Wir haben quantitativ sehr stark nachgelassen. Jetzt darf man nicht außen vor lassen, dass andere Länder auch aufgeholt haben, das sicherlich eine andere Situation ist.
China ist aufgewacht.
China ist aufgewacht. Du siehst an Italien auch, wie viel Quantität dort dann wieder vorhanden ist in den ersten 300. Es gab letztes Jahr mal eine Situation, da habe ich diese Next-Gen-Rangliste mir angeguckt und der Max Rehberg war tatsächlich, glaube ich, ungefähr Nummer 40 und habe da mal gezählt, vor ihm standen 11 oder 12 Italiener. Also er wäre in Italien die Nummer 12 oder 13 gewesen, was sicherlich auch ein Momentum ist, weil gerade diese Generation 2002, 2003, 2004 die Italiener wahnsinnig stark sind, aber irgendwoher muss es ja kommen und das auf eine gesunde Turnierstruktur in dem Fall zurückzuführen, scheint mir nicht sehr weit hergeholt zu sein.
Empfehlung jeder Tennisverband. Ich glaube, wir haben 18 Tennisverbände, wobei ich die Struktur in NRW bis heute nicht verstanden habe. Das können nur Leute, glaube ich, wiedergeben, die genau wissen, wo der Niederrhein liegt. Aber lassen wir das Thema. Und ich bin ja froh, dass ich Ruhrpott und Rheinland auseinanderhalten kann. Spaß beiseite. Empfehlung, jeder der 18 Landesverbände müsste so ein Turnier veranstalten für Damen und Herren? Oder ist das zu viel verlangt?
Britisch ja, praktisch sicherlich schwierig, aber wir müssen definitiv, wie auch immer, es schaffen, dass wir in den zweistelligen Bereich bei Challengern kommen und mindestens 20, 25 Future in Deutschland wieder haben. Jetzt spreche ich für den Herrenbereich, das gleiche gilt logischerweise auch für den Damenbereich, wo wir sehr, sehr gut aufgestellt sind, ist tatsächlich der Juniorenbereich, da gibt es sehr, sehr viele Turniere und auch, ich glaube, wir sind sogar führend im Seniorenbereich, was ITFs angeht, wobei das jetzt schön ist, aber relevant für uns ist ja und wichtig ist für uns, dass wir Junioren die Plattform und Juniorinnen wiedergeben. Und da fehlt uns einfach auf dieser Ebene, die ja die Top-Jungs auch mit 15, 16 spätestens bespielen. Man sieht gerade eine Mariella Tamm letzte Woche, ich weiß jetzt nicht, ob sie 14 oder 15 ist, die hat beim 75.000er, ich glaube, aus der Quali das Viertelfinale erreicht. Also die hat das Niveau. Und die müssen auch in diesem Alter ihre ersten Erfahrungen da sammeln. Das ist etwas, was ich auch gelernt habe. Je früher die Top-Junioren auch bei den Herren spielen können, sieht es beim Justin Engel gerade, desto besser und desto sinnhafter, denn zwischen Juniorentennis und Herrentennis, da herrscht schon nochmal ein Unterschied und das ist auch ein anderer Turnier, der da auf dich zukommt. Du brauchst Zeit, um dich zu akklimatisieren auf der Future- und Challenger-Ebene und jedes Turnier, was du vorher spielen kannst, egal wie jung du bist, wird dich einen Schritt weiterbringen. Und deswegen müssen wir das schaffen, da wieder breiter aufgestellt zu sein.
Du trägst deinen Teil ja dazu bei, indem du meines Wissens zwei Veranstaltungen durchführst, die Koblenz Open und die Bonn Open. Jetzt nochmal für den nicht so geschulten Hörer, der nicht genau weiß, was ist ein Challenger, was ist ITF. Wie viel Preisgeld gibt es da bei diesen beiden Turnieren? Und wer spielt da so mit? ATP aufwärts?
Ja, also die Koblenz Open, die finden jetzt 2025 zum dritten Mal unter meiner Leitung statt, ist ein 100.000er, das heißt, gibt knapp 120.000 Euro Preisgeld.
Wow.
Das sind knapp 16.000, 17.000, glaube ich, immer für den Sieger. Es gibt 100 Weltranglistenpunkte. Das ist für die Jungs tatsächlich noch wesentlich relevanter als das Preisgeld, denn 100 Weltranglistenpunkte bedeutet dritte Runde Grand Slam. Also schon ein sehr, sehr relevantes Ergebnis. Folglich hast du da Jungs meistens so zwischen 80 und 200, 250. Letztes Jahr hatten wir beispielsweise Fabio Fognini gemeldet, den ich sehr, sehr gerne begrüßt hätte auch, der dann verletzungsbedingt leider nicht gekommen ist. Wir haben dort immer Top-100-Spieler. Chi-Chin Chang war da vor zwei Jahren, auch dann sehr, sehr erfolgreich gespielt hat. Safiulin hat bei mir 2023 die erste Veranstaltung gewonnen, hat wenige Monate, nachdem er Koblenz gewonnen hat, den Alcaraz geschlagen und war Nummer 30 der Welt. Also du siehst da schon, ich sag mal, Grand Slam Außencourt-Niveau auf dem Center Court.
Wird das von den Zuschauern entsprechend auch honoriert und angenommen?
Ja, das ist mir auch tatsächlich ganz, ganz wichtig, wenn ich einen Challenger veranstalte. Ich habe immer gesagt, ich möchte, wenn ich Challenger veranstalte, dann möchte ich, dass das auch dort passiert, wo die Zuschauer das annehmen und nicht die Spieler vor 150 Zuschauern dann ein Finale spielen müssen. Deswegen in Koblenz haben wir knapp 10.000 Zuschauer Jahr für Jahr. Das ist hervorragend. Wir haben eine tolle Arena. In Bonn hatten wir dieses Jahr, das haben wir sehr kurzfristig zum ersten Mal auf die Beine gestellt, hatten wir auch 8.000 Zuschauer und das, obwohl wir erst eine Woche vorher mit dem Ticketing anfangen konnten, weil das alles so kurzfristig geplant wurde. Da ist schon wirklich ein ausverkaufter Center Court. Da sind aber auch tolle Spieler und tolle Athleten. Ich glaube ja, das ist so meine Theorie, dass in Städten wie Bonn, wie Koblenz, wie Braunschweig, Städte, die nicht die absoluten Top-Events hosten, weder im Sport noch in der Musik, Kultur, solche Turniere auch anders wahrgenommen werden, als wenn du einen Challenger beispielsweise in Hamburg, in München, in Stuttgart oder sowas spielst, wo du natürlich dann auch die Möglichkeit hast, zu den Boss Open zu gehen, zu den BMW Open zu gehen, zu den Hamburg Open zu gehen. Deswegen glaube ich, sind solche Städte, und davon haben wir ja auch genügend in Deutschland, immer sehr, sehr gut für Challenger, dann auch Zuschauer wirklich dafür zu begeistern.
Du siehst mich heftig nicken. Podcast-Hörer kann mich natürlich nicht nicken sehen. Ich kann das nur doppelt und dreifach unterstreichen. Am Beispiel Hamburg. Wir haben in der Hamburger Verbandshalle in Hamburg-Horn, die jetzt auch nicht jeder in Deutschland kennt, aber jeder so aus der Metropolregion Hamburg kennt das natürlich. Da haben wir so eine Halle, 5 Plätze, und die machen da ganz rührend, ganz toll, führen die eben auch so Profiturniere durch, sowohl für Damen als auch für Herren. Und das Zuschauerinteresse ist okay, liegt aber nicht bei 8.000 bis 10.000 Personen. Also das gibt auch die Venue gar nicht her. Deswegen auf der einen Seite Hut ab vor allen, die da sich engagieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass genau wie du es eben beschrieben hast, also ein Teil der Lösung ist, Städte zu gehen mit 100, 200.000 Einwohnern oder noch weniger, wo dann entsprechend auch viele Leute sagen, das ist das Highlight des Jahres, unser Turnier, wir kommen da alle vorbei. Und ich bin in Hamburg ja als Hamburger dann natürlich auch einigermaßen gesättigt, wenn ich hier Roten Baum mir anschauen darf, auch Super Tennis. Und noch ganz, ganz viele Bundesliga-Matches links und rechts. Man hat es auch am Davis Cup gesehen, leider, der mal vor ein paar Jahren in Hamburg stattfand, wo teilweise dann, Australien gegen Schieß mich tot vor 200 Leuten da auf dem Center Court gespielt hat. Das war ein Trauerspiel. Gut gemeint, natürlich. Und ich freue mich über jedes Tennis-Event in Hamburg, in meiner Heimat. Aber nehmen wir mal mit ins Hausaufgabenheft fürs deutsche Tennis. Wir brauchen mehr Veranstaltungen und eher in der Peripherie wahrscheinlich dann angesiedelt. Was bringt mir das, was kostet mir das? Auch ein oft geflügeltes Wort. Wie ist das aus der Sicht des Veranstalters? Wie hoch ist das Risiko? Wo kommt das Preisgeld her? Ja klar, Ticketing. Ein Tagesticket kostet wahrscheinlich 15, 20, 30 Euro. Mach mal bitte eine Rechnung auf, dass der Hörer wie verstehen kann, wie viel Risiko du da eigentlich gehst und wie viel Zeit du da reinpumpst.
Da wir durchaus sehr professionell arbeiten und mittlerweile auch ein sehr eingespieltes Team sind, hätten wir dort mit einem großen Team, der Etat sowohl in Koblenz als auch in Bonn ist 300.000 Euro. Ein Drittel ist ungefähr das Preisgeld, was dort dann notwendig ist. Und die anderen Dinge sind infrastrukturelle.
Dann nennen wir mal bitte die wichtigsten Sponsoren der Koblenz Open und Bonn Open.
Ja, zunächst einmal ganz, ganz wichtig. Bei Challengern reden wir über Regionalevents. Zuschauer sind in einem Umkreis von ca. 50 bis 100 Kilometern, die die Reise zu so einem Turnier machen. Und so ähnlich sieht das dann auch bei den Sponsoren aus. Die großen Unternehmen, die wird man aufgrund der fehlenden Reichweite nicht bekommen für solche Events. Wir haben jetzt in Bonn beispielsweise mit SAP LinaX ein großes Unternehmen, was gerade an SAP verkauft wurde. Das ist ein IT-Unternehmen, die bei uns großer Partner sind. Wir haben mit Head einen tollen Ausstatter gehabt, die sehr, sehr viel was Bälle, Bespannservice, Ausstattung angeht und zur Verfügung gestellt haben. Mit Helios, ein Partner, der auch in Hamburg am Roten Baum zum Beispiel gesponsert hat, hatten wir auch eine lokale Praxis, die dort das Event genutzt hat. Die haben den Kids Day gesponsert und Kunden eingeladen. In Koblenz haben wir Unternehmen wie die VR-Bank Rhein-Ahrtal, die uns seit Jahren unterstützt, wie das Sander Hotel, das auch gleichzeitig unser Spielerhotel ist, die auch unser Catering machen im VIP-Bereich. Lotto ist bei uns bei den Koblenz Open ein toller, großer Partner, die vor allen Dingen meine verrückten Ideen immer mitgehen. Wir machen jedes Jahr ein One-Point-Turnier in Koblenz, wo wirklich die beiden Tagessieger, das spielen wir zweimal in der Woche, und die beiden Tagessieger spielen kurz vorm Finale vor knapp 2000 Zuschauer eine Reise aus, ein Punkt, und das Ganze wird von Lotto getragen und gesponsert. Wir haben dieses Jahr mal was probiert mit Influencer versus Pros, habe ich das genannt. Das war eine Idee, weil wir auch viel immer mit Influencern tatsächlich versuchen, Reichweite zu bekommen, wo wir Pros und Influencer in einem UTS-Format, sowas ähnlichem gegeneinander haben spielen lassen. Das war wirklich klasse. Und auch da hat Lotto dann mitgemacht und das Naming Right gekauft und uns damit unterstützt. Also das sind so Partner, ich kann gar nicht alle aufzählen. Also es sind 30 bis 40 Partner, die du hast, die in irgendeiner Art und Weise dir Leistung zur Verfügung stellen oder Geld zur Verfügung stellen. Es ist wahnsinnige Arbeit. Es ist nicht weniger Arbeit als ein 250 oder 500er Turnier auch, außer dass du mit weniger Geld hantieren musst. Leider.
Wann finden denn die Koblenz Open und Bonn Open ungefähr statt in 2025?
Die Koblenz Open sind immer die Woche nach den Australian Open. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, 26.01., 2.02. bei 25.
Logischerweise ein Hallenturnier.
Genau. Und die Bonn Open auf Asche werden in der ersten Augustwoche stattfinden. Habe ich das Datum nicht genau im Kopf, aber ich glaube irgendwas 3. bis 10. August, glaube ich. Geht ja immer sonntags bis sonntags.
Okay, packe ich auch in die Shownotes und dann kann da jeder nochmal reinschielen.
Klasse.
Koblenz und Bonn liegen beide im Niederrhein. Also Mönchengladbach liegt am Niederrhein.
Mönchengladbach
das liegt weiß ich.
Am Niederrhein. Koblenz tatsächlich nicht und Bonn auch nicht. Sind aber beide natürlich relativ nah. Ich wohne in Düsseldorf. Das heißt, nach Koblenz fahre ich circa 1,5 Stunden und nach Bonn eine Stunde.
Das Ach du Elend, Koblenz, Rheinland-Pfalz.
Absolut richtig.
Ach du Gott, ja, ich habe das irgendwie verwechselt. Aber frag nicht, Moment bitte.
Genau.
Das schneide ich raus. Das ist ja peinlich. Okay. Anderthalb Stunden von Düsseldorf.
Deswegen für mich super. Eins meiner ersten Projekte, ersten Events waren die Braunschweig Open damals. Damals hieß es noch NordRB Open. Das war mit 3,5 Stunden Fahrt aus Düsseldorf immer etwas umfangreicher. Jetzt bin ich ganz froh, dass ich jederzeit auch kurzfristig dort mal mit Partnern, Sponsoren, Medienpartnern, was auch immer notwendig ist, mich dann auch persönlich treffen kann.
Wahnsinn. Und dann hast du dir neben diesen Turnieren auch noch das UTS-Event gesichert? Musstest du dich da bewerben bei einer internationalen Agentur, dass du dann die Rechte bekommst oder wie lief das?
Nee, es war tatsächlich, ich bin angesprochen worden, ich glaube, ich bin empfohlen worden über Event-Team, die mich kennen, die hin und wieder auch mich nutzen für Vorträge oder ähnliches, wenn es um Sponsoring-Themen geht. Und ich glaube, die haben UTS sowohl meine Person als auch zwei andere Agenturen, zwei große Agenturen aus Deutschland empfohlen. Und dann gab es ganz normales Gespräch, in Neudeutsch heißt das ja, glaube ich, Pitch. Und dort konnte ich mich dann durchsetzen und habe jetzt zweimal hintereinander in Frankfurt für die UTS mit Herrn Muratoglu an der Speerspitze das in Deutschland machen dürfen.
Bist du zufrieden?
Super. Also ich hätte niemals gedacht, wie klasse dieses Format ist. Ich muss sagen, damals war es für mich auch eher ein klassischer Dienstleistungsauftrag, worüber ich mich sehr gefreut habe. Frankfurt ist jetzt auch nicht so weit weg, sind 2,5 Stunden von mir zu Hause. Ich hätte wirklich nicht gedacht, und dieses Event muss man einfach live erleben, auch vorm TV. Ich kenne ja jetzt beides, ich habe es vorm TV einige Male gesehen, aber auch live erlebt. Das ist ein Live-Event, was wirklich seinesgleichen sucht und wahnsinnig viele Elemente hat, die den Zuschauer wahnsinnig unterhalten. Und das muss man wirklich sagen. Es ist anderes Tennis gucken als das, was wir kennen von den Turnieren.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich habe mir das ja auch angeschaut und wir haben ja auch ein Special darüber aufgenommen. Ich finde das auch unglaublich interessant. Ich bin ja eher der konservative Tennis-Fan und Zuschauer und denke dann auch so, naja, ein Aufschlag. Mein Gott, in anderen Sportarten gibt es auch so viele Disziplinen. Ich behaupte jetzt, im Langlauf gab es früher 10, 20 und 50 Kilometer. Und jetzt machen die ja Staffel und Mixed-Staffel, Damen und Frauen und Sprint und ne? Gibt so viele Disziplinen in anderen Sportarten. Warum sollte es nicht auch mal die Disziplinen, unabhängig von UTS auch, mit nur einem Aufschlag ein Turnierchen durchzuspielen. Es muss ja jetzt nicht ein One-Point-Turnier sein für Profis. Ich glaube, da stößt man auch an seine Grenzen dann als Zuschauer. Aber das ist natürlich total spannend zu sehen, wie die Profis da ihr Spiel daraufhin verändern. Technisch, taktisch, von A bis Z. Unglaublich spannend. Neben dem Entertainment, neben der lauten Musik und so und Interviews zwischen Coach und Spieler auf der Bank. Würdest du, das kriegst du ja sicherlich international vorgegeben auch, würdest du da aber auch einige Elemente übernehmen jetzt, nachdem du so intensiv in dieses Thema eingestiegen bist, die Spiele auf der ATP und WTA-Tour? Also würdest du da Regeln
ändern? Total spannend. Ich würde es anders formulieren. Ich habe das, wie du dir vorstellen kannst, diese Frage schon oft diskutiert und auch überlegt, was ist denn wirklich für den Tennis dann auch zielführend? Ich will es so ausdrücken. Ich glaube, dass wir wenig Elemente in den nächsten Jahren auf der Tour erleben werden. Wir werden weder erleben, dass es nur noch einen Aufschlag gibt. Ich sehe auch noch nicht den Coach auf dem Court sitzen, wie das bei der UTS ist, auch wenn da sicherlich schon mal ein richtiger Schritt vorgenommen wurde, dass man miteinander kommunizieren darf, zumindest auf der gleichen Seite. Ich glaube, so ein Event wie UTS durchaus auch Potenzial hätte, im Rahmen von diversen Turnieren stattzufinden. Auch nichts, was ich jetzt jemals besprochen hätte mit der UTS oder was auch immer. Nee. Aber wenn ich mir vorstelle, und ich kenne ja die Situation auch bei vielen Turnieren, die gerade am Anfang oder vor so einem Turnier, ich meine, du hast den Samstag vorm Turnier, den Sonntag vorm Turnier, den viele sagen toten Montag und Dienstag, wenn du dort ein UTS-Format in irgendeiner Art und Weise integrieren würdest und das dann auch nutzt, um die Top-Spieler denen eine Plattform zu geben, in diesem Kurzformat dann sich schon mal zu zeigen, aber auch andere Zuschauer abzuholen, die dann wiederum weil sie dieses Format sehen und sagen, Mensch, das ist ja klasse hier in Hamburg. Da komme ich diese Woche nochmal und gucke mir auch mal das Turnier an oder diesen Spieler XY nochmal an. Ich glaube, da könnte man eine Win-Win-Situation schaffen. Ich glaube auch nicht, dass jede der Regeln, die die UTS hat, Sinn macht, auf der Tour die zu spielen. Dieses Element zum Beispiel mit den Spielern zu sprechen während oder nach einem Quarter, das ist ist schwierig.
Ja,
teilweise auch der Content, der dann da rauskommt. Ich erlebe das ja und kenne das auch noch aus der eigenen Erfahrung, wie man sich fühlt, 10 Sekunden, nachdem man so ein Quarter vielleicht im entscheidenden Punkt verloren hat. Ja, das finde ich schwierig, aber die Kommunikation zwischen Trainer und Spieler, das ist etwas, was begeistert, was total spannend ist. A, zu sehen, Mensch, den ultimativen Tipp hat der Trainer jetzt auch nicht, sondern es sind dann wirklich die ganz klassischen Kleinigkeiten, die jeder andere auch sieht und sagt, die dem Spieler dann mitgegeben werden, aber wie miteinander kommuniziert wird, das wäre sicherlich eine Komponente, die total spannend wäre für den Zuschauer. Ist ja eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, absurd. Ich kenne jetzt nicht allzu viel Sportarten, wo der Kontakt zwischen Spieler und Trainer verboten ist.
Ich habe da irgendwann mal eine Auflistung gesehen. Ich glaube, ich habe das mit Lars Kreinhagen auch noch mal in irgendeiner anderen Folge behandelt. Ich weiß nicht, ob es beim Schach auch verboten ist. Also es gibt echt so 5-6 Sportarten nur auf der Welt, wo das nicht erlaubt ist.
Wobei es beim Schach sogar Sinn macht, ne? Da kann ich wirklich konkret sagen, der nächste sieht so und so aus. Beim Tennis ist es ja, es bleibt ja ein
Instinkt. Da haben wir ja gelernt, da gibt es andere Formen des Coachings. Ich weiß nicht, ob du das in den Medien mitverfolgt hast. Aber das wollen wir nicht vertiefen.
Das wollen wir nicht vertiefen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, du kannst im Tennis ja gar nicht so coachen, dass du dort irgendwas mitteilst, was jetzt das Match verändert. Insofern wäre das schon gut. Du reist nach Australien und darfst in den wichtigsten 4 Stunden deiner 3-4 Wochen Reise nicht mit deinem Trainer reden. Das ist schon irgendwie auch absurd. Also diese Komponente, auch wenn nicht so wie bei UTS, die würde ich mir wünschen, dass sie kommt. Ein Aufschlag ist natürlich Wahnsinn, auch mit den 15 Sekunden. Die Intensität ist wahnsinnig hoch bei den Spielern, das glaubt man nicht. Die sind durch wirklich nach so einem Match, auch wenn es nur eine Dreiviertelstunde ist. Jetzt kommt eine ganz andere Komponente. Das ist für die Zuschauer vielleicht gar nicht relevant, aber auch, warum findet im TV nicht mehr so viel statt, gerade im linearen TV. Du hast eine klare Planbarkeit bei UTS und das ist schon spannend zu wissen, hey, am Freitag um 20 Uhr, das spielt Shelton. Egal, was vorher und nachher ist, 20 Uhr betritt Shelton den Court. Das ist natürlich langfristig für einen TV-Sender, der natürlich auch viel mehr Angebote mittlerweile hat und viel mehr Möglichkeiten, ist diese Planbarkeit unabdingbar. Und deswegen glaube ich schon, dass da auch möglicherweise, ich weiß nicht, ob wir die Zählform revolutionieren können beim Tennis. Ich finde es auch bei Grand Slams würde ich sowieso immer unverändert lassen. Da würde ich gar nichts anpacken. Das funktioniert ja auch super, so wie es ist. Aber andere Events, die unterhalb der Tausender sind, würden sicherlich von der einen oder anderen Regeländerung oder solchen Side-Events, wie ein UTS vielleicht auch sein könnte, profitieren. Da bin ich überzeugt von.
Das nehmen wir mal mit. Ich würde dir gerne noch so stichwortartig auch so ein paar weitere Themen an den Kopf werfen und du kannst ja gerne was dazu sagen oder sagen, nächste Frage wieder, weil das Tennisabitur, das hast du ja schon bestanden mit Bravour, mit Struffi. Da müsste ich dann im Prinzip eine Promotion dann für ein weiteres Gespräch mal vorbereiten. Insofern hast du da ja schon eine 1,0 dir abgeholt.
Boah, endlich.
Aber lass uns mal gerne über Equal Prize Money beispielsweise sprechen und Unterschied zwischen Damen- und Herrentennis.
Ja, schwieriges Thema, sensibles Thema. Grundsätzlich bin ich der Meinung, Equal Prize Money in bestimmten Ebenen ist absolut richtig. Bei Grand Slams finde ich, ist es das nicht. Wenn ich höre, dass eine Iga Swiatek, ich sage die Zahlen ungefähr richtig, für ihren French Open Sieg 9 Stunden auf dem Court war und Herr Alcaraz war 23 Stunden auf dem Court, dann ist das schon ein großer Unterschied, ob ich Best of 5 oder Best of 3 spiele. Ob wir Best of 5 im Damenbereich überhaupt auch durchbekommen würden in so einer 2-wöchigen Turnierphase, sind ja wahnsinnige Zeiten, die du zusätzlich dann die Plätze auch noch benötigst, weiß ich gar nicht. Aber da finde ich es schon schwierig. Bei anderen Turnieren macht das sicherlich Sinn. Wenn wir jetzt mal schauen, wir haben jetzt auch in Riad gerade wieder gesehen, da haben wirklich die besten Spielerinnen der Welt gespielt und gerade in den ersten Tagen, das war schon schade, dass da nur ein paar hundert Zuschauer sich hingefunden haben. Jetzt kann man sicherlich wieder sich fragen, ob das bei den Herren ähnlich gewesen wäre, weil es in Riad in Saudi-Arabien war, ob das Turnier da sein sollte oder nicht. Grundsätzlich bin ich immer der Meinung, dass man da das Fass nicht allzu groß aufmachen sollte, denn es gibt genügend Turniere auch in anderen Ländern, wo man hinterfragen könnte, ob das da sinnvoll ist oder nicht. Und ich finde auch, der Sportler an sich, der spielt nicht, weil er in Riad spielt, sondern weil er sich einen Lebenstraum erfüllt und für die besten 8 Spieler oder Spielerinnen der Welt qualifiziert hat. Und diesen Lebenstraum in irgendeiner Art und Weise madig zu reden, der Ort dem einen oder anderen nicht passt, finde ich völlig daneben. Fand ich auch beim Fußball in Doha damals daneben, dass sich ein Musiala, der damals 3 Jahre alt war, als irgendwelche Funktionäre sich dazu entschieden haben, so eine WM dahin zu vergeben, und ein Musiala muss sich dafür rechtfertigen und diesen Moment, für den er sein ganzes Leben gearbeitet hat, wo er einer von 80 Millionen ist, der heraussticht, muss sich mit sowas beschäftigen. Das interessiert den Sportler in dem Moment nicht, sondern der Sportler ist Sportler und will dort seine beste Leistung abrufen. Also bin ich ein bisschen abgedriftet. Equal Prize Money, schwieriges Thema. Das Interesse ist größer bei den Herren. Normalerweise, es ist ein Markt, es ist eine Nachfrage, es ist eine Sponsorensituation, die Gelder reinbringen. Ich kann ja auch nur das ausgeben, was ich habe. Insofern, dass wir die Damen da unterstützen, das finde ich absolut richtig. Ich glaube, am Ende des Tages wäre es schön, wenn man irgendwann mal einen Verband hätte und nicht auch dieses Gegeneinanderarbeiten zwischen ITF, WTA und ATP. Es gibt ja auch keine klare Antwort auf diese Frage. Also ich glaube, diese Frage hat viele Subantworten. Wenn du mich jetzt fragst, wie gesagt, beim Grand Slam finde ich es nicht gerechtfertigt, einfach weil die Herren doppelt so viel Zeit auf dem Platz verbringen.
Klare Aussage. TB, Tennis muss bezahlbar bleiben als Stichwort. Ich habe zunehmend mit Hobby-Turnierveranstaltern, also LK-Turniere und so weiter und so fort, aber auch S2-Turnierveranstalter, die sich reihenweise bei mir melden und sagen, es wird alles zu teuer, Tom. Dann wird das Meldegeld für Turniere teurer, Bälle werden teurer, der DTB nimmt 20 Euro pro Spieler, argumentiert natürlich auch damit, dass sie Geld brauchen für den Spitzensport und für andere Projekte. Wie stehst du zu diesem Thema? Welche Handlungsempfehlungen würdest du dem DTB oder den Landesverbänden diesbezüglich geben?
Ja, jetzt sitze ich ja beim TVN auch mit im erweiterten Vorstand und betreue dort die Bereiche Marketing und Kommunikation. Das heißt, ich habe hautnah miterlebt die Thematik, die Gespräche, die ja jetzt auch schon seit 2 Jahren ungefähr andauern. Also auch hier gibt es verschiedene Zweige, die man beachten muss. Und sicherlich ist es so, dass wir jetzt diejenigen ans Portemonnaie bitten, die eigentlich dem Sport am meisten Zeit widmen, Geld widmen und am enthusiastischsten dem Sport gegenüber aufgestellt sind. Ob das immer der richtige Weg ist, es gibt so viele Facetten, die man hier mit einbeziehen muss. Es ist wahnsinnig schwierig. Ich glaube, die Speerspitze des deutschen Tennis ist und bleibt unser Spitzensport. Das heißt, wenn wir es schaffen, nochmal 2, 3 Boris Becker, Steffi Grafs in irgendeiner Art und Weise wieder nach vorne zu bringen, dann wird jeder in diesem Konstrukt Tennis darunter, egal in welchem Bereich, auch entsprechend profitieren. Und da gibt es nichts anderes, wo alle von profitieren, außer Spitzensport, Reichweite, Topstars, zu denen die Kinder aufschauen können. Wie können wir das schaffen? Ist die aktuelle Situation, wenn man ehrlich ist und sich anschaut, wie viel Spieler, das hatten wir ja eben auch schon, wir noch in den Top 200, Top 300 haben, wie die Wege auch waren, wenn man da mal ganz ehrlich ist, ein Alexander Zverev ist nicht die klassische Verbandsstruktur durchlaufen. Dann haben wir mit einem Daniel Altmaier, den ich selber mit 13 unter Vertrag genommen habe, mit Investoren im Hintergrund, ist auch nicht die klassische Struktur durchlaufen. Mit Hanfmann und Köpfer haben wir 2 Jungs, die nie irgendwelche Förderung genossen haben, sondern den College-Weg gegangen sind. Ja, und da haben wir schon unsere Spieler, und da ist nicht ein einziger von über klassische Verbandsnachwuchszentren oder ähnlichem emporgekommen. Also es ist schwierig. Tennis ist wahnsinnig individuell, sicherlich auch. Du musst als Spieler einfach auch gucken, was ist für dich individuell genau das richtige Setup, mit wem arbeitest du wie zusammen, wo trainierst du, spielst du lange Jugend, spielst du schon frühzeitig Herrenturniere. Das ist sicherlich individuell zu betrachten. Da gibt es auch unterschiedliche Wege, die zum Erfolg führen können. Generell ist es so, ja, es wird alles teurer, gerade auch im Breitensport. Ich weiß nicht, ob die 20 Euro richtig bei den Leuten sind, die Turniere spielen, die auch da wieder Geld in Vereinsheime, in Gastronomien spülen, die Wege auf sich nehmen. Ich mag mir da keine einseitige Antwort zu geben wollen. Es muss was passieren, ob eine Mitgliedserhöhung, wo alle partiell, die irgendwie Tennis spielen, dran beteiligt worden wären, ob das der richtige Weg gewesen wäre. Ich habe auch 2 Jahre lang die Diskussion mitbekommen, jetzt bei uns im Verband und dann natürlich auch übergeordnet mit dem DTB. Ich weiß, dass es unglaublich viele Sichtweisen auf diese Sache gibt. Für mich tatsächlich, ich bin selber jemand, der ja versucht, Dinge umzusetzen und ans Laufen zu bringen, ist es total wichtig, dass wir uns verbessern im Bereich Nachwuchsförderung, dass wir mehr Möglichkeiten schaffen und den jungen Spielern und Spielerinnen die Möglichkeit geben, diesen Traum-Tennisprofi auch wirklich wieder im eigenen Land durchzuführen.
Dann vielleicht das ganze Thema und auch diese Folge so abzurunden, auch mit Blick auf die Uhr. Brauchen wir denn 4 Leistungszentren in Deutschland? Die verursachen ja sicherlich ein paar Euro Kosten. Ich kenne die Kostenstrukturen nicht, muss ich gestehen, aber ganz plump als Hamburger Kaufmann sage ich mir, 2 Zentren kosten weniger als 4. Brauchen wir die 4?
Gute Frage. Ich schaue immer ganz gerne über den Tellerrand hinaus. In dem Fall sehe ich, was seit Jahren in Frankreich passiert. Da gibt es eine klare Zentralisierung in Paris rund um Roland Garros, wo alle Spieler ab einem bestimmten Alter hingehen, wo dann auch die Trainer und die ehemaligen Spieler sind, die dort die Jungs und Mädels trainieren. Das fängt bei mir nämlich schon an mit der Tatsache, dass gerade aus der Generation, wo wir wahnsinnig viele Spieler haben, wahnsinnig wenig Spieler eventuell dann auch Trainer geworden sind, weil das sind für mich immer noch die wichtigsten Akteure rund junge Spieler, dass du Leute hattest, zu denen du aufschauen kannst, die das schon durchlebt haben. Jetzt ist Deutschland ein wahnsinnig großes Land. Eine klassische Dezentralisierung ist da vielleicht auch gar nicht so möglich. Auch da gibt's wieder so viele Aspekte, die man einbeziehen muss. Ich glaube, es würde gut tun, wenn wir einen Standort hätten, wo wirklich alle ihre Base hätten, ohne dass ich jetzt die Machbarkeit hier auch wirklich mit einbeziehe. Dieses tägliche Messen mit den besten Spielern deines Jahrgangs oder auch mit dem Jahrgang darunter, zu sehen auch, wie andere Spieler arbeiten, trainieren, diesen täglichen Vergleich zu haben, ich glaube schon, dass das sehr produktiv ist. Und insofern fände ich es nochmal nicht unter Einbeziehung vieler anderer Aspekte schon schön, wenn wir einen Hub hätten in Deutschland, wo sich die Spieler treffen, zumindest 2-3 Monate im Jahr.
Aber es ist ja, um das nochmal zu unterstreichen, du siehst mich ja auch, Nick, bei Nick Boditeri sicherlich ein Erfolgsfaktor gewesen, eben so eine enorme Anzahl an großen Talenten dort vor Ort war, sind so viele Nummer Einsen der Welt dort hervorgegangen. Sicherlich hat er die auch weltweit sehr, sehr schlau rekrutiert. Aber genauso wie du es beschreibst, das darf man einfach nicht unterschätzen. Ist ja immer schön und gut, wenn man eben zu Hause schlafen kann und wenn man dann mit den Eltern abends Abendbrot essen kann. Ich überspitze jetzt, ja, und dann den eigenen Konditrainer, die eigene psychologische Betreuung hat. Aber am Ende muss der Boden quietschen. Und in Hamburg haben wir das Positivbeispiel mit den Leuten von früher, mit denen ich ja auch schon zum großen Teil Folgen aufgenommen habe. Jörn Rensenbrink, Ricky Osterthun, Tore Meinecke, die mir immer wieder auch aufgezeigt haben. Und Christian Geier, durch diesen lokalen Konkurrenzkampf und Michael Westphal sind die alle eben besser geworden, haben sich täglich gebettelt. Und haben sich auch gesagt, ich will die Nummer 1 erstmal auch lokal hier sein. Und auf einmal standen die alle in den Top 100 und besser in der Welt.
100%.
Absolut. So, irgendwie ist da irgendwie so ein Nukleus entstanden und daraus ging alles hervor.
Genauso ist es. Gucken wir uns mal an bei den letzten erfolgreichen Damen, die wir wirklich hatten. Das ist auch eine Generation. Und ich, wenn man denen zuhört, also ich spreche jetzt von Angie Kerber, Andrea Petkovic, Julia Görges, wenn man hört, dann ist immer wieder fällt das Wort, dass sie sich gegenseitig auch gepusht haben, dass sie sich gegenseitig versucht haben, dann auch zu übertreffen. Wir haben jetzt mit Deduro Palmeiro, mit Justin Engel und dem Max Schönhaus und noch weiteren Jungs auch dahinter auch wieder eine sehr, sehr, sehr starke Gruppe, auch international, da wo sowas entstehen könnte. Ich glaube auch, dass das definitiv ein Faktor ist. Boris war ja damals auch nicht anders, die Zeit mit Jelen, Kühnen und so weiter. Die kannten sich seit der Jugend. Charlie Steeb war da noch dabei. Das waren so viele Spieler, die sich alle von klein auf kannten. Das kann schon helfen.
Lars, mit Blick auf die Uhr. Du musst A, deine Tochter abholen. B, würde ich dann jetzt ruckizucki mit dir gerne vereinbaren, dass wir ein Follow-up aufnehmen in ein paar Monaten. Sehr sobald gern. Es deine Zeit zulässt, vielleicht vor oder nach den Koblenz Open oder so, dass wir da nochmal dann miteinander sprechen, weil wir gar nicht dazu gekommen sind, das ist jetzt der Cliffhanger für die Fortsetzung. Ich entnehme deinem Nicken, dass du dazu bereit wärst, wie du André Agassi getroffen hast. Dann machen wir die Leute mal ein bisschen neugierig. Die lassen wir jetzt mal so einschlafen, wenn das für dich so in Ordnung ist. Und ja, Charlie Steeb, also ich glaube, du hast sie alle rauf und runter getroffen oder weißt das eben teilweise auch aus dem Vorgespräch und bin jetzt gar nicht dazu gekommen, hier diese Flanken zu schlagen. Also, dann nehmen wir nochmal in Ruhe eine Folge auf, weil es wäre jetzt auch zu schade, das einfach so runterzurattern. Deine Begegnung mit den Stars dieser Welt, da nehmen wir nochmal ein Special auf, würde ich fast sagen.
Ja, super.
Und wenn sehr, das sehr, okay sehr ist. Und dann kannst natürlich. Du nämlich auch rechtzeitig deine liebe Tochter abholen.
Die wird sich freuen und freue mich sehr, erzähle sehr, sehr gerne von diesem, jetzt machen wir die alle noch ein bisschen mehr heiß, von diesem außergewöhnlichen Abend in Stuttgart, den ich mit André verbringen durfte, der sich zwischen 22 Uhr und 4 Uhr morgens an einer Hotelbar abgespielt hat.
Das ist ein Cliffhanger, wie er im Bilderbuch steht. Wunderbar. Lars, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, alles Gute für dich. Ich bin mir sicher, dass wir uns dann auch persönlich dann über den Weg laufen werden. Bis jetzt war es ja eher remote der Fall. Mal gucken, ob ich das irgendwie schaffe, dann nach Koblenz oder nach Bonn zu kommen, da mir Tennis anzuschauen. Ich liebe Tennis, ich gucke mir gerne Live-Tennis an und ich liebe das auch, da ganz nah am Zaun zu stehen und nicht nur in der 40. Reihe in einer großen Halle wie beim Laver Cup oder so, ist auch schön. Aber wenn man so richtig nah dran ist und da, genau wie du es beschrieben hast, bei den Grand-Slam-Turnieren die Nebenplätze, das ist doch eigentlich das Geile. Also jeder, der mal Wimbledon oder Paris zu Gast ist und Tennis liebt, ja, der kann sich auf dem Center Court auch ein tolles Match anschauen, das ist auch mal schön, aber es ist viel schöner. Der Tennis-Liebhaber geht auf die Nebenplätze richtig, und guckt da, wie die Leute um ihre Existenz fighten.
Genau so ist es. Und wer weiß, wenn du nach Koblenz kommst, dann nehmen wir einfach im Rahmen von den Koblenz Open den nächsten Podcast auf.
Genau.
Das ist ja auch eine Idee.
Ja, oder ich komme mit meinen Doublette 76 Produkten vorbei, die ich bis dahin aber noch gar nicht produziert habe. Da sprechen wir auch ein andermal
drüber. Mach mal ein Preview.
Genau. Also, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Alles Gute für dich, lieber Lars.
Super. Vielen Dank, Tom. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
You cannot be serious!
Folgt Doublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Doublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.